Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir bringen Ihnen Nachrichten und anschließend unsere Sendung Kommentare und Berichte. Die Konsultationen über eine Beilegung des Nahostkonflikts sind heute in zahlreichen Hauptstädten fortgesetzt worden. In Washington konferierte Außenminister Rusk mit dem britischen Staatsminister Thompson, der seinen Aufenthalt in den Vereinigten Staaten verlängert hat. Die britische Regierung hat nach einer Kabinettssitzung in London die französische Anregung unterstützt, die vier Großmächte sollten sich um einen Ausgleich zwischen Israel und den arabischen Staaten bemühen. Die Anregung Frankreichs ist heute durch Botschafter Wormser auch der sowjetischen Regierung unterbreitet worden. In Paris verlautete später, der Plan einer Konferenz der UN-Botschafter der Vereinigten Staaten, Großbritanniens, der Sowjetunion und Frankreichs sei in Moskau mit großer Zurückhaltung aufgenommen worden. Die erste sowjetische Reaktion sei wenig ermutigend. Inzwischen hat der ägyptische Verteidigungsminister Badran in Moskau Konsultationen mit seinem sowjetischen Kollegen Gretschko aufgenommen. In Kairo erklärte der ägyptische Außenminister Riad, sein Land werde jeden Versuch eines israelischen Schiffes, in arabische Hoheitsgewässer einzudringen, als Aggression betrachten und entsprechend beantworten. Dieselben Maßnahmen würden auch gegen Schiffe anderer Nationen getroffen, die durch den Golf von Aqaba strategisches Material nach Israel bringen wollten. Ein Armeesprecher in Tel Aviv hat am Abend eine ägyptische Meldung als falsch zurückgewiesen, in der es hieß, eine israelische Patrouille sei gestern in den Gazastreifen eingedrungen und sei von Soldaten der Palästina-Befreiungsarmee zur Umkehr gezwungen worden. Der israelische Außenminister Eban hat nach Abschluss seiner Besprechungen in London noch einmal den Rückzug der UN-Friedensstreitmacht von der Halbinsel Sinai kritisiert. Er sagte, es stelle sich die Frage, ob das Konzept der friedenserhaltenden Rolle der Weltorganisation überhaupt noch existiere. Eban forderte alle Seemächte auf, sie sollten angesichts der ägyptischen Blockade am Golf von Aqaba ihrer Verpflichtung für die Freiheit der Meere nachkommen. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, UTANT, befindet sich zur Stunde auf dem Rückflug nach New York. Er wird voraussichtlich morgen einen Bericht über seine Gespräche mit dem ägyptischen Staatspräsidenten Nasser in Kairo unterbreiten. UTANT hat es bisher abgelehnt, sich öffentlich zu dem Ergebnis seiner Konsultationen zu äußern. Bei einer Zwischenlandung in Rom konferierte er mit dem italienischen Außenminister Fanfani. Das Flaggschiff der 6. amerikanischen Flotte, die im Mittelmeer stationiert ist, hat heute zusammen mit mehreren Begleitschiffen seinen italienischen Stützpunkt mit unbekanntem Ziel verlassen. Zuvor waren rund 2000 Marineinfanteristen an Bord gegangen. Ein Sprecher sagte, es handle sich um ein schon länger geplantes Manöver, das in keinem Zusammenhang mit der Nahostkrise stehe. Präsident Johnson ist am Abend in Kanada eingetroffen, wo er Gespräche mit Premierminister Pearson führen und den amerikanischen Pavillon auf der Weltausstellung in Montreal besuchen wird. Politische Beobachter erwarten, dass im Mittelpunkt der politischen Konsultationen die Situation im Nahen Osten stehen wird. Pearson hatte im Jahre 1956 maßgeblich zur Beendigung des israelisch-arabischen Konfliktes beigetragen. Der israelische Staatspräsident Shazar, der in den letzten Tagen ebenfalls die Weltausstellung besuchte, hat seinen Aufenthalt in Kanada verkürzt. Er wird noch heute Abend nach Israel zurückfliegen. Auf Einladung des französischen Staatspräsidenten de Gaulle wird der britische Premierminister Wilson am 19. Juni zu einem politischen Meinungsaustausch nach Paris kommen. Der Termin wurde heute amtlich in den Hauptstädten beider Länder mitgeteilt. Die beiden Staatsmänner hatten ihre Begegnung anlässlich der Beisetzungsfeierlichkeiten für Konrad Adenauer am 25. April vereinbart. Als Hauptthemen der politischen Besprechungen gelten der britische Antrag auf Mitgliedschaft im gemeinsamen Markt und die Situation im Nahen Osten. Der britische Chefdelegierte bei der Genfer 17-Mächte-Abrüstungskonferenz, Chalfant, hat an die Teilnehmerstaaten appelliert, neben den Bemühungen um einen Atomsperrvertrag auch Schritte zur Abrüstung zu unternehmen. Er sagte, das Abkommen werde nur dann Bestand haben, wenn es wirksame Abrüstungsmaßnahmen mit sich bringe und außerdem die nicht nuklear gestützten Staaten vor Erpressung schütze. Chalfant verabschiedete sich von den anderen Delegierten, da er zum Unterhändler Großbritanniens bei den Verhandlungen über den Beitritt seines Landes zur EWG ernannt worden ist. Ein Sprecher des State Department in Washington hat erklärt, dass die amerikanische Regierung den jüngsten Friedensappell Papst Pauls VI. Eingehend prüfen wird. Er sagte, die Regierung teile die Meinung des Papstes, dass es nicht genüge, die Gewalttätigkeiten zu beenden, sondern dass man die Ursachen des Krieges beseitigen müsse. Die amerikanische Weltraumbehörde NASA hat mitgeteilt, dass die gestern vom Versuchsgelände Vandenberg gestartete interplanetarische Plattform ihre vorausberechnete Erdumlaufbahn eingeschlagen hat. Das neue Raumlabor mit der Bezeichnung Explorer dient der Erforschung der kosmischen Strahlung und der Sonneneruptionen. In Moskau ist heute ein Zusatzprotokoll zum französisch-sowjetischen Luftfahrtabkommen von 1958 unterzeichnet worden. Danach ist den Maschinen der Verkehrsgesellschaften Aeroflot und Air France künftig neben Moskau und Paris auch das Anfliegen von anderen Städten in beiden Ländern gestattet. Die Sozialistische Internationale will sich beim Europarat in Straßburg für die politischen Gefangenen in Griechenland einsetzen. Dies wurde vom Präsidenten der Organisation, dem ehemaligen österreichischen Vizekanzler Petermann, nach der Rückkehr aus Athen auf einer Pressekonferenz in Rom bekannt gegeben. Als Leiter einer Delegation europäischer Sozialdemokraten hatte er vergeblich versucht, die Erlaubnis des griechischen Militärkabinetts zum Besuch deportierter Häftlinge zu erhalten. Ein anderer Sprecher der Abordnung erklärte, es sei nicht zu erwarten, dass sich die neue Regierung in Athen an ihre Versprechungen über die baldige Wiederherstellung demokratischer Lebensbedingungen halten werde. Er fügte hinzu, auf die Frage nach dem Schicksal der Deportierten habe Innenminister Patakos lediglich geantwortet, seiner Ansicht nach gebe es keine politischen Gefangenen, sondern nur kommunistische Delinquenten. Ein sowjetischer Düsenjäger vom Typ MiG-17 ist heute vor Mittag auf einem Feldstück in der Nähe von Dillingen bei Augsburg gelandet. Beim Niedergehen riss die Maschine eine Telefonleitung ab und wurde leicht beschädigt. Der etwa 25-jährige Pilot blieb unverletzt. Er wurde zu einer Bundeswehreinheit gebracht. Später soll der Offizier von amerikanischen Stellen vernommen werden, die für in den Westen kommende sowjetische Militärpersonen zuständig sind. Am Vorabend des 24. Landesparteitages der Berliner SPD hat der Landesausschuss der Berliner Sozialdemokraten heute eine Liste beschlossen, die dem Parteitag als Empfehlung für die Besetzung des neuen Landesvorstandes unterbreitet werden soll. Darin wird die Wiederwahl des Bundestagsabgeordneten Mattig zum Landesvorsitzenden und der Senatoren Neubauer und Stein zu seinen Stellvertretern vorgeschlagen. Die Liste wurde in geheimer Abstimmung mit 19 gegen 12 Stimmen bei einer Enthaltung angenommen. Zuvor hatte Innensenator Büsch mitgeteilt, dass er die für eine Kandidatur zum Landesvorsitzenden erforderliche Zahl von Unterschriften erhalten hat. Es wird daher erwartet, dass er sich neben Mattig um das Amt bewerben wird. Zum Abschluss der Wetterbericht. Temperatur um 19 Uhr 16 Grad. Höchste des Tages 18, tiefste der letzten 24 Stunden 7 Grad. Relative Luftfeuchtigkeit 54%. Luftdruck 1001 Millibar gleich 751 Millimeter, schwach fallend. Sonnenuntergang 20.09 Uhr, Sonnenaufgang morgen 3.57 Uhr. Die Wetterlage. Ein Sturmtief zieht in den Abend- und Nachtstunden von Nordfrankreich zur Elbemündung. Die Aussichten für Berlin und Mitteldeutschland? Abends von Westen her Eintrübung mit nachfolgendem Regen und stark auffrischendem, nachts zeitweise Sturmesstärke erreichendem südlichen Wind. Tiefste Temperaturen 12 bis 8 Grad. Morgen nach Regenfällen, Übergang zu wechselnder Bewölkung. Anhaltend starker Südwestwind. Einzelne Schauer. Höchsttemperaturen 14 bis 18 Grad. Das waren die Nachrichten, gesprochen von Hans Wiegner. Die nächste Nachrichtensendung bringt Rias heute um 21.30 Uhr. Die genaue Zeit? Es ist jetzt 19.40 Uhr.
Und nun Kommentare und Berichte. Auch heute ist die Krise im Nahen Osten das beherrschende Thema dieser Sendung. Wir bringen Berichte aus Tel Aviv, aus Kairo und aus New York. Hören Sie zunächst Rolf Schloss aus Tel Aviv.
Ben-Gurion und General Moshe Dayan, Israels politischer und militärischer Sieger im Suezkrieg, sind heute in der Opposition zur Regierung Eshkol und treten im politischen Leben nur als Parlamentsabgeordnete hervor. Aber in diesen kritischen Stunden Israels wird in der Bevölkerung und in den meisten Parteien der Ruf immer lauter, Ben-Gurion müsse jetzt wieder in die Regierung. Man könne nicht auf seine damals bewährte Mannschaft, General Dayan, und den einzigen stellvertretenden Verteidigungsminister Shimon Peres verzichten. Und so hat heute zum ersten Mal nach Jahren grimmiger Parteikämpfe ein Kontakt zwischen Regierung und Opposition stattgefunden. Das Ziel, in der Stunde der Not eine Art Kriegskabinett zu gründen, in dem Ben-Gurion, der Churchill Israels, nicht fehlen darf. Im Gegensatz zu Ministerpräsident Eshkol, ein Mann der langen Überlegungen und zögernden Entscheidung, ist der über 80-jährige Ben-Gurion für die Israelis der Mann, der in ihren Augen im geeigneten Moment die richtige Entscheidung traf, sei sie politisch, militärisch oder gar beides. In Israel hört man heute überall schon die Forderung nach einer Koalition der politischen Experten, Ben-Gurion und Eshkol, ohne Rücksicht auf ihre parteipolitische Färbung. Die Armee in Israel ist völlig unpolitisch, aber auch sie, so hat man das Gefühl, würde heute gerne die Reaktivierung der, wie es heißt, Helden von Sinai sehen. In einem Augenblick, da die ägyptische Armee wieder an den Kriegsschauplätzen des Herbstes 1956 massiert ist. Neben diesen innenpolitischen Überlegungen stellt man natürlich Vergleiche an. Welche Mannschaftsstärke die ägyptische Armee, die syrische und andere Armeen jetzt haben, welche Waffen rings um Israel aufgefahren sind und welche Kräfte Israel aus seiner Igelposition heraus einsetzen kann. Ägypten verfügt über etwa 270.000, Syrien dürfte etwa 115.000 Mann haben. Insgesamt also rund 400.000 Mann. Die ägyptische Armee ist fast ausschließlich von der Sowjetunion ausgerüstet, vor allem die Panzer und Luftwaffe. Von den etwa 1.400 Tanks gehören 100 schwere Tanks zum russischen Typ T-55, 450 mittelschwere Tanks T-54, 500 leichte Tanks T-34. Die ägyptischen Düsenjäger und Bomber, insgesamt etwa 550 Flugzeuge, sind ein getreues Spiegelbild der sowjetischen Produktionsserien. 130 MiG-21 mit Antiflugzeugraketen ausgerüstet, 80 Maschinen MiG-19, 100 Maschinen MiG-17, 30 mittelschwere Bomber Topolov 16, 40 leichte Bomber Iljuschin 28, rund 90 Transportmaschinen der Typen Iljuschin 14 und Antonov 12. Die ägyptische Marine verfügt über 12 U-Boote, 7 Zerstörer, 20 mit Bordraketen ausgerüstete Schnellboote, 14 Minenleger, 6 U-Bootjäger und 44 Torpedoboote sowjetischer und jugoslawischer Herkunft. Die syrische Armee ist in etwa in der Luft, zu Lande und auf dem Wasser mit den gleichen Waffengattungen ebenfalls russischer Herkunft, aber in natürlich weitaus geringerer Zahl ausgerüstet. Allen arabischen Armeen gegenüber vermag Israel etwa 350.000 Mann ins Feld zu führen. Unterhält man sich mit israelischen Armeeexperten, so meinen sie, die Vergangenheit habe ja bisher erwiesen, dass die israelische Armee immer überlegen gewesen sei. Sie sei nicht nur mit den allermodernsten westlichen Waffen ausgerüstet, sie habe auch ein solches Grad an technischer Fähigkeit, die Waffen zu bedienen, dass nicht die Größe des Heeres, die Waffengattung alleine ausschlaggebend sei, sondern die strategischen Qualitäten der Befehlsstäbe und die Fähigkeit des einzelnen Mannes, modernste Geräte zu handhaben.
25. Mai 1967, Rias 2, 19.30 Uhr.
Folgenden Bericht.
Der Aufmarsch auf beiden Seiten ist abgeschlossen. Jetzt will man die großen Brüder einspannen. Nasser hat mit der Blockade des Golfs von Aqaba Israel herausgefordert. Dort hat man aber den neuen Federhandschuh noch nicht aufgenommen. Offenbar wartet Tel Aviv noch immer den nächsten Schritt Washingtons ab, das wiederum seine 6. Flotte mit unbekanntem Ziel aus den italienischen Häfen auslaufen ließ, aber der ägyptische Staatschef versicherte, es werde erst handeln, wenn alle Vermittlungsversuche der Vereinten Nationen fehlgeschlagen seien. Zur selben Zeit deutete man allerdings unmissverständlich an, die Vereinigten Staaten würden notfalls Gewalt anwenden, um internationale Schifffahrtswege offen zu halten. Das heutige Dementi des amerikanischen Außenministeriums ist deshalb falsch, soweit es sich auf den Inhalt der Verbalnote bezieht, die der neue Botschafter der Vereinigten Staaten in Kairo, Nolte, vorgestern dem ägyptischen Außenminister Riad bei der Überreichung seines Beglaubigungsschreibens übergab. Es ist mit Gewalt gedroht worden, nur ist das Wort Gewalt nicht gefallen, was zwar im diplomatischen Verkehr wichtig ist, in der jetzigen Lage jedoch nur untergeordnete Bedeutung hat. Außenminister Riad antwortete jedenfalls, für Ägypten stünden die Vereinigten Staaten eindeutig auf der Seite Israels, man werde deshalb aber von den Grundsätzen der ägyptischen Politik nicht ablassen. Was bedeutet das für die jetzige Situation? Im Sprachrohr Nassos der Zeitung Al-Ahram fand sich heute bei der Schilderung der Aussprache Nassos mit Utant der Satz, man habe den Golf von Aqaba nicht nur gesperrt, um die Souveränität und die nationale Sicherheit zu gewährleisten. Die Staatsführung habe ebenfalls die letzten Spuren der Aggression von 1956 beseitigen und den Zustand wiederherstellen wollen, der vor dem Angriff Englands, Frankreich und Israels im Suezfeld so bestanden habe. Nach Meinung zahlreicher Beobachter liegt hier tatsächlich die Erklärung für das Vorgehen Nassos. Er wolle Israel demütigen. Er wolle sich und sein Land für die Niederlagen von 1956 rächen. Zwar wolle er jetzt noch nicht den Krieg zur Wiedereroberung Palästinas, sei jedoch bereit, einen begrenzten militärischen Konflikt in Kauf zu nehmen, wenn Israel die Ohrfeige nicht schlucke. Und die Vereinigten Staaten glaube er vernachlässigen zu können, solange die Sowjetunion hinter ihm stehe. Er fühle sich in dieser Haltung durch die Stimmen in Frankreich, aber auch in England bestärkt, die an Abrücken von der 1950 unterschriebenen Erklärung der drei Westmächte fordern, in der sich diese verpflichtet hatten, den Status quo im Nahen Osten mit allen Mitteln zu verteidigen. An der Schlüsselstellung Moskaus hat sich also durch die Reise Utans nach Kairo nichts geändert. Nasser wird hart bleiben, solange ihm der Kreml den Rücken stärkt. Für den Gazastreifen, wo es gestern Abend zu einem ersten Schusswechsel zwischen israelischen Soldaten und Pfosten der palästinensischen Befreiungsarmee gekommen ist, könnte ein möglicher Kompromiss, falls er von den Großmächten gewünscht wird, in der Verstärkung der Waffenstillstandskommission der UN liegen. Diese rund 150 Offiziere aus neutralen Ländern beobachten entlang der israelischen Grenze die Einhaltung der Bestimmungen, die bei Ende des Krieges 1948 von beiden Parteien unterzeichnet worden waren. Die Verdoppelung oder Vervielfachung der unbewaffneten Offizierspatrouillen ergäbe zwar noch nicht die Wirkung der neutralen Pufferzone, wie sie im Gazastreifen durch die Stationierung der UN-Truppen gegeben war, doch wäre sie ein kleiner Schritt zur Entspannung. In dem Golf von Aqaba ließe sich ein Arrangement denken, unter dem Israel auf die Benutzung seiner Schiffe verzichtet, während Ägypten unter irgendeinem Vorwand das iranische Erdöl von der Liste der strategisch wichtigen Materialien streicht und den Transport nach Eilat durch Schiffe unter anderer Flagge hinnimmt. Immer vorausgesetzt, Nasser geht von seinem jetzigen Standpunkt ab. Bisher hat sich leider das Tor zur Mäßigung noch nicht einmal einen Spalt weit geöffnet.
Aus Kairo hörten Sie Wolfgang Hauptmann. Die Beratungen des UN-Sicherheitsrates sind vertagt worden. Hören Sie dazu Carolus Schenke aus dem Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York.
Nach den gestrigen 2 Sondersitzungen des UNO-Sicherheitsrates wurde beschlossen, sich zu vertagen. Ein Termin für eine weitere Sitzung über die Krise im Nahen Osten wurde nicht festgelegt. Und da man jetzt weiß, dass Generalsekretär Utant bereits heute Abend, statt morgen wie ursprünglich geplant, aus Kairo nach New York zurückkehren wird, nimmt man hier nicht an, dass der Sicherheitsrat wieder zusammenkommt, bevor Utant über das Ergebnis seiner Besprechungen mit Präsident Nasser hier den UNO-Mitgliedern berichtet hat. Man sah gestern am Schluss der Sitzung sogar davon ab, über eine durch Kanada und Dänemark eingereichte Resolution abzustimmen, in der lediglich vorgeschlagen wurde, die Bemühungen Utans in Kairo zu unterstützen und alle Mitglieder aufzufordern, keinerlei Schritte zu unternehmen, die die Situation im Nahen Osten verschlechtern könnten. Man kann also, so glaubt man hier, jetzt von einer Pause sprechen, bevor der Sicherheitsrat nach Konsultationen der Mitglieder untereinander und mit Utant seine Besprechungen über die Krise wieder aufnimmt. Es sei denn, dass plötzliche Ereignisse im Nahen Osten diese Pause unterbrechen. Die Majorität der UNO-Mitglieder hier hofft, dass es als eines der Ergebnisse der Besprechungen Utans in Kairo und des Sicherheitsrates in absehbarer Zeit möglich sein wird, zumindest eine UNO-Kontrollkommission in das Krisengebiet zu entsenden, um die Aufgabe, die die UNO dort 10 Jahre so erfolgreich erfüllte, wieder aufzunehmen. Der sowjetische Chefdelegierte Botschafter Fedorenko war während der gestrigen Sitzung ausgesprochen unkooperativ und lehnte einen Vorschlag zu weiteren Konsultationen der Sicherheitsratsmitglieder untereinander rundweg ab. Ich werde mit niemandem konsultieren, sagte er. Nicht wenige hier glauben, daraus die Schlussfolgerung ziehen zu können, dass er damit eine Ablehnung des Angebots zu einer Vier-Mächte-Konsultation andeutete. Die Vereinigten Staaten machten während der gestrigen Sitzung den Vorschlag einer direkten Zusammenarbeit mit der Sowjetunion, Großbritannien.